Wir begrüßen ganz herzlich hier im Studio Michael Kuckenburg. Hallo, schön, dass du da bist.
Danke, freut mich, dass ich eingeladen worden bin.
Du bist pensionierter Lehrer, hast aber auch einmal eine Ausbildung zum Polizisten angefangen. Bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen warst du. Mhm. 1966 ging's los. Was waren damals die Gründe für dich?
Ich wollte ganz ursprünglich mal sogar Polizist werden. Das war so mit 16, 17 Jahren. Da war ich hundsschlecht in der Schule, bin auch durchgeflogen. Und dann sagte mein Vater, der hat mit dem Klassenlehrer gesprochen, er muss einen Männerberuf ausüben, also Polizei. Dann habe ich aber zu meiner Überraschung einigermaßen gutes Abi gemacht, 2,4, und fühlte mich dann schon zu höheren Berufen. Aber ich wusste, wenn du zur Bereitschaftspolizei gehst, musst du nicht zum Bund. Ich habe 66 im Oktober Abi gemacht. Damals hat praktisch noch niemand verweigert. Also Zeugen Jehovas haben verweigert, sonst niemand. Und dann war der Bund, die Bereitschaftspolizei die nettere Variante. Du hast 420 Euro gekriegt statt 98 beim Bund.
Mark.
Stimmt, das ist ein langer Mark. Also etwas weniger, aber trotzdem das Vierfache. Du hast einen Führerschein gemacht. Du bist mit Herr angeredet worden. Und die Vorzüge waren einfach so eindeutig, dass ich gedacht habe, ich gehe zur Bereitschaftspolizei. Allerdings durftest du damals nicht sagen, ich will statt zur Bundeswehr zur Bereitschaftspolizei. Das war ein regulärer Ausbildungsberuf. Du musstest also in deine Bewerbung schreiben, ich betrachte den Polizeiberuf als meine Lebensaufgabe oder so. Und wenn die Zeit rum ist, dann musst du nicht mehr zum Bund. Also es war eine halblegale Möglichkeit, den Bund zu umgehen.
Und du hast dich da beworben und wie ging es los dann? Wurdest du auch kaserniert, wurdest du auch?
Ne? Ja, ja, also Aufnahmeprüfung in Biberach mit Sport und Rechtschreibung und allem Tralafitti. Und 5. Oktober, 66, Dezember 66 habe ich in Göppingen angefangen. Das war eine Kaserne. Es war eine frühere Flak-Kaserne bei Hitler. Wir waren 5-Mann-Zimmer, 31 Abiturienten. Die Polizei hat damals einen Abiturientenzug eingerichtet, weil sie Probleme mit Nachwuchs für den höheren Dienst hatte. Wir waren dann 31 Leute. 31 haben sich beworben als künftige Polizeibeamte, 6 sind geblieben. Ein paar wollten ursprünglich noch Polizisten werden, aber die hatten nach diesen 493 Tagen so die Schnauze voll, dass sie auch dicht gemacht haben.
Du hast durchgehalten, durchgezogen?
Naja, wenn ich vorher eingeknickt wäre, hätte mich der Bund geschnappt. Also einen, Bernhard Sockel als Karlsruhe, genannt der Hippie, der war so offensichtlich, dass er kein Polizist werden wollte. Das haben auch die Vorgesetzten gemerkt und die haben dem so lange jedes Wochenende eine Wochenendbereitschaft reingedrückt, bis er entnervt aufgegeben hat und dann hat der Bund zugegriffen. Dann musste er nochmal 9 Monate zum Bund und das wollte ich mir nicht antun. Also ich habe 493 Tage durchgehalten.
Das hat sich eingebrannt, dass du da so wirklich die Tageszahl auch noch weißt.
Man zählt sie rückwärts. Es gab ja beim Bund auch die Sache mit dem Meterstab und ich habe die Tage gezählt.
Und warum wolltest du nicht zum Bund? Was ist der große Unterschied zwischen Bereitschaftspolizei und, also es ist ja auch noch länger.
Nee, es war gleich Zeit. Also Bund war damals 18 Monate und Paragraph 84 oder so Wehrpflichtgesetz heißt, wer die gleiche Zeit beim Bundesgrenzschutz oder bei der Bereitschaftspolizei macht, muss nicht zum Bund und dann ist es leichter. Ich habe auch einen Führerschein gemacht. Ich hatte keine Grundausbildung und die Ausbilder waren zum Teil recht vorsichtig, weil wir waren ja Abiturienten und die mussten damit rechnen, in 5 Jahren habe ich den als Vorgesetzten. Also haben sie auch schon ordentlich militärisch zack, zack durchgegriffen, aber richtige Gemeinheiten, wie es beim Bund gab, gab es bei uns wirklich wenig.
Also du hast abgeschlossen und dann hast du dein Lehrerstudium begonnen.
Ja, nicht ganz. Ich habe ja Soziologie studiert und rumgekrebst. Aber irgendwann habe ich gedacht, sicherer Boden unter den Füßen werde Beamter. Das habe ich dann erfolgreich 39 Jahre durchgezogen.
Und dann kam irgendwann, hatte ich das wieder eingeholt, diese Zeit?
Nicht ganz. Das hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Es gibt so Situationen im Leben, die so einen Wendepunkt darstellen. Und eine Geschichte im März 68, einen Monat bevor ich aufgehört habe, habe ich nicht selber erlebt, aber öfters gehört. Da standen vielleicht 5 oder 6 Leute von uns vor der Kantine und dann kam der Mutschler. Mutschler war der Chef der Bereitschaftspolizei Göppingen, verhasst, eine Obersau. Und er sagt zu meinem Freund Gerhard Frahner, nehmen Sie gefälligst Haltung an, wenn Sie vor mir stehen. Und dann sagt der Frahner, jawohl, SS-Bubi. Allen ist das Herz stehen geblieben und der Mutschler ist abgehauen. Der hat sich verpisst. Es gab damals schon Gerüchte über Leute, die waren bei der SS, der hat Geiselerschießungen gemacht, also von den älteren Ausbildern. Aber niemand hat was Genaues gewusst. Und 50 Jahre nachdem ich weg war bei der Bereitschaftspolizei, habe ich gedacht, ich schaue mir die Geschichte genauer an. Es war drastischer, als ich mir es vorgestellt hatte.
Also 50 Jahre hast du quasi das mit dir rumgeschleppt und dann...
Genau. Ja, nicht rumgeschleppt habe ich es nicht, aber es hat mich immer wieder mal so interessiert und ich habe gedacht, wenn du mal Zeit hast, das habe ich ja jetzt, dann geht der Sache nach. Und es ist tatsächlich auch spannend, weil es natürlich eine Detektivgeschichte ist. Ich habe dann frühere Ausbilder gefragt, damals jüngere Ausbilder, heute auch 80 oder so, sagt, habt ihr damals eigentlich was gewusst? Ja, man hat immer was gehört und wolltet ihr dem nachgehen? Nee, lieber nicht. Und ich wollte es.
Aktives Wegschauen war angesagt?
Die hatten auch keine Möglichkeit, also du kannst ja nicht einen Vorgesetzten fragen, stimmt, das haben sie mal Geiseln erschossen. Die hatten aber auch, damals waren die Archive noch nicht offen und das waren damals Volksschüler, die hatten jetzt auch nicht die Qualifikation, selber ins Archiv zu gehen, das rauszukriegen. Aber ob sie es hätten wissen wollen, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob die älteren Ausbilder, die Dreck am Stecken hatten, ob die jemals miteinander darüber gesprochen haben. Und wenn ja, wie? Wäre interessant, wie haben die damals darüber gesprochen? Haben sie überhaupt darüber gesprochen? Die 50er und 60er Jahre waren ja auch eine Zeit des großen Schweigens. Und das war bei der Bereitschaftspolizei auch.
Und nachdem er entnazifiziert war, hatten dann den Persilschein.
Ja, es ging noch weiter. Es gab 1951 das Gesetz zum Grundgesetz Artikel 131. Das stellt fest, alle diejenigen, die in der NSDAP oder irgendwo waren, aber nicht rechtskräftig als Verbrecher verurteilt waren, also vom ordentlichen Gericht oder freiwillig bei der Gestapo waren, hatten das Recht, wieder in ihre alte Stelle zurückzukehren oder, wenn sie schon ältere Kracher waren, pensioniert zu werden. Die früheren Staatsdiener der Nazis waren lange Zeit die einzige Opfergruppe, die entschädigt worden ist in Deutschland. Also bevor die KZ-Häftlinge entschädigt worden sind, wurden frühere NS-Leute, wenn sie Pension hatten oder sowas, wurden entschädigt. Damit waren die drin. Die Frage war natürlich, die hatten jetzt einen Rechtsanspruch reinzukommen. Da gibt es ja auch die Wasserschutzpolizei oder die Verkehrspolizei oder sowas. Warum nimmt man ausgerechnet diese Menschen dazu, tausende junge Polizeibeamte für den Dienst in der Zivilgesellschaft ranzubilden? Das ist eine Frage, die sich jetzt mir stellt, der versuche jetzt nachzugehen. Da muss es also auch Leute im Ministerium gegeben haben, die da schützende Hände drüber gehalten haben oder 2 bis 5 Augen zugedrückt haben. Was da passiert ist, das weiß ich noch nicht, das erzähle ich euch in 2 Jahren.
Glaubst du, dass Ex-Nazis gezielt auch in die Ausbildungsstellen, Städten geschickt worden sind?
Ich weiß es nicht. Es hätte Möglichkeit gegeben, die woanders hinzustellen. Andererseits waren das Leute, die früher schon Polizisten gewesen waren. Also über die Rolle der Polizei bei den Nazis können wir vielleicht gleich nochmal reden. Die waren nicht bloß Verkehrspolizisten. Und die waren damals auch schon bei der kasernierten Polizei als Wachtmeister. Und jetzt nach dem Krieg, die konnten nichts anders. Und dann konnten nichts anders als kaserniert irgendwie damals zu gehorchen und später zu befehlen. Und da haben sie sich dafür beworben. Und ob das jetzt bewusst Absicht war oder nicht, das weiß ich nicht.
Wie bist du dann vorgegangen, als du, wie du sagst, Zeit hattest und du weiter an dem Thema dranbleiben wolltest?
Naja, ich hatte ja die Namen meiner Vorgesetzten. Und es gibt Archive, da gibt es ziemlich viele Archive. Also du gehst nach Ludwigsburg ins Staatsarchiv und guckst dir die Entnazifizierungsakten an und die Personalakte. Und dann findest du wieder einen Anhaltspunkt, wo du sagst, du gehst ans Hauptstaatsarchiv nach Stuttgart oder ein Militärarchiv nach Freiburg und musst eine Puzzlearbeit machen. Und es ist wirklich so eine Wundertüte. Ich war gestern in Ludwigsburg im Staatsarchiv und bin nach 10 Minuten wieder gegangen, weil ich da bloß mitgekriegt habe, dass jemand einen Heiratszuschlag gekriegt hat. Dafür bin ich jetzt 3 Stunden unterwegs gewesen. Es gibt andererseits aber auch Tage, wo du sagst, hoppla, jetzt bist du auf die Ader gestoßen.
Und du hast nach was, wie war das gestern dann? Du suchst quasi einen Namen und gehst dann genau in die Ecke oder in die Zeit?
Also der Polizeichef Dr. Richard Stilz war nach dem Krieg Chef der Polizei Baden-Württemberg, erst Württemberg-Baden und dann Baden-Württemberg. Und das war kein Nazi. Der ist auch schon nach dem Krieg, hat er selber in Entnazifizierungsausschüssen andere Leute durchleuchtet, direkt nach dem Krieg. Aber ich wusste über den zu wenig und habe gedacht, jetzt gucke ich, was mit dem Stilz sonst noch irgendwie los gewesen ist. Oder ob du auf Namen kommst, wo du wieder weiter recherchieren kannst. Und das war nichts.
Querverbindung.
Es war heiß, aber sonst war es nichts.
Querverbindung checken und so.
Ja, klar.
Und dann, ja, jetzt sag mal, was sind die Ergebnisse dann auch oder wie, kannst du mal exemplarisch vielleicht an dem Mutschler, dem...
Ja, ich mach mal lieber, oder, sie macht zum Beispiel unseren, wo man früher was gar nicht geahnt hat, der Spieß. Unser Spieß Otto Bayer, Jahrgang 16.
Spieß heißt?
Der Geschäftsführer der Hundertschaft, das ist die Hundertschaftliche Kompanie. Also der im Vorzimmer vom Hundertschaftsführer sitzt. Otto Bayer, ein schlichter Mensch, der uns dann, wenn er Stubendurchgang gemacht hat, zusammengefaltet hat mit den Worten, Sie hausen hier wie die Sandalen.
Wollte Vandalen sagen, oder was?
Der wollte es nicht, kannte das Wort Vandalen vielleicht nicht. Ein schlichter Mensch. Und dann recherchiert man, stellt fest, okay, er hat selber angegeben in seinem Personalbogen, Erste Kompanie Polizeiregiment 4. Das sagt einem zunächst nichts. Da muss man gucken, was ist die der erste Bataillon Polizeiregiment 4. Stellt man fest, das ist das Polizeibataillon 316. Das Polizeibataillon 316 war 1941 zu Kriegsbeginn der Sowjetunion und hat 8.800 Juden Minimum erschossen. Das ist wenig bekannt, weil bei Holocaust denkt man hauptsächlich an Auschwitz und Gaskammer. 500.000 Juden sind, bevor es die Gaskammern gab, erschossen oder erschlagen worden. Mit Maschinenpistole, Maschinengewehr, Pistole, Spaten, allem Möglichen. Und das Polizeibataillon 316 hat in Weißrussland möglicherweise 15.000, aber gesichert 8.800 Menschen erschossen. So, bei der Entnazifizierung von Otto Bayer kam das nicht zur Sprache. Das wusste man damals vielleicht auch noch gar nicht. Die Sachen, die Polizei gemacht hat, kamen erst später raus. Und dann war der drin und dann hat sich kein Schwein mehr dafür interessiert.
Und du hast diese Spuren dann quasi aufgedeckt und irgendwie auch dann nochmal einzelne Schicksale oder das Wüten dann in Weißrussland sozusagen, gibt es ja dann noch mehr Aufzeichnungen?
Ja, es gibt auch Forscher. Also die Polizei hat es lange Zeit gut gehabt, im Gegensatz zur SS. Da haben wir gesagt, die SS, das waren die Schweine, das stimmt. Die Polizei war in der Nazizeit zu einem größeren Teil kaserniert. Was wir dann auch waren, Bereitschaftspolizei, aber nochmal anders. Die haben auch teilweise regulär Krieg geführt, aber sind vor allem im Hinterland im sogenannten Partisaneneinsatz, das war auch ein Synonym für Judenvernichtung, oder Befriedung, hinter der Truppe hergezogen und haben geguckt, zum Beispiel in Białystok, wo leben 5.000 Juden, die treiben wir alle ins Ghetto und anschließend holen wir sie zusammen, fahren sie mit dem Lastwagen zu einer Stelle außerhalb. Da hat man schon die Gräben ausgehoben. Das war eine logistische Arbeit. Wenn du 5.000 Leute erschießt, das muss platzsparend gehen, dann musst du zum Beispiel die Gräben, wo die erschossen werden, so anschrägen, dass die gerade erschossen auf die schon Toten fallen. Also so wie man einen Kühlschrank auch versucht, rational einzurichten. Das ging dann 2 Tage, nachts hat man abgebrochen, weil es dunkel war, mussten die Todgeweihten so lange warten. Am nächsten Tag hat man weitergemacht. Und da waren praktisch alle beteiligt, mindestens in der Räumung des Ghettos. Dadurch, dass man die Leute, ihr kommt jetzt runter vom Lastwagen, dann musste man eine Gasse bilden bis zum Erschießungsplatz. Da sind ja auch nicht alle freiwillig hingegangen. und welche haben geschossen. Und welche haben Gnadenschuss sogenannten Gnadenschuss abgefeuert. Also das war wirklich Teamwork. Und Otto Beyer war Oberwachtmeister, also war mindestens Gruppenführer, wenn nicht Zugführer, und war mit ziemlicher Sicherheit in irgendeiner Weise daran beteiligt.
Aber belasten musstest du ja auch eigentlich, oder? Wie?
Das war, sollte man meinen. Und ich glaube, dass es sie auch belastet hat. Also wenn heute jemand 3 Monate im Irak ist oder 8 Monate in Afghanistan, sagt man, der hat posttraumatische Störungen, der muss in die Klinik und so weiter. Die waren 4-5 Jahre im Krieg. Auf die wurde auch geschossen. Die haben nicht bloß Menschen erschossen, auf die wurde geschossen. Die waren 4-5 Jahre als junge Männer in einer psychischen Ausnahmesituation. Und da gab es dann auch Richtlinien für die Mordkommandos, dass man dann abends gesellige Veranstaltungen macht mit Liedern, Vorträgen, bisschen Kabarett, natürlich Alkohol, damit die mit dieser Sache mindestens äußerlich so fertig werden, dass sie weiterschießen können. Wie die nach dem Krieg gelebt haben, das wissen höchstens deren Frauen, wenn überhaupt.
Und halt du als Auszubildender bei der Bereitschaftspolizei hast die ja auch erlebt dann und deren posttraumatische Störungen wahrscheinlich, oder?
Also erstmal gab es den Begriff, in 60er Jahren gab es den Begriff posttraumatische Störung nicht, der spinnt oder der ist ein Weichei, gab es als Begriff auch noch nicht, der ist eine Flasche. So. Außerdem, ich bin Jahrgang 47, ich bin auch mit Lehrern, also jetzt, die keine Mörder waren, hoffe ich, aber die auch in irgendeiner Weise mit den Nazis zu tun hatten, aufgewachsen, das waren lauter eine Gesellschaft von 30- bis 60-jährigen Männern, die alle im Prinzip unter so im gleichen Laden unterwegs gewesen sind. Und da hat man nicht gestutzt, sagt, bei dem stimmt irgendwas nicht, sondern das war allgemein.
Flächendeckend. Und wie hast du die sonst noch erlebt? Also sie hausen wie die Vandalen, was war da sonst noch so für Erlebnisse?
Naja, wir hatten dann Arthur Strack, der hat Gölsch gesprochen. Er sagt, er hat uns auch ein Ausbilder, hat uns einen wichtigen Tipp gegeben bei Demonstrationen. Da müssen sie 8 Meter Abstand halten. Das sind Hippies, die stinken 8 Meter je in den Wind. Hat dann aber gleichzeitig noch gesagt, wenn man dann doch weiter nach vorne geht und den Demonstranten direkt gegenübersteht, 1:1, tritt man einen mal mit dem Stiefel, wir hatten ja schwere Stiefel, vors Schienbein und sagt, oh, Entschuldigung, mir ist der Fuß ausgerutscht, tritt nochmal dagegen. Der Kollege rechts und der Kollege links können bestätigen, nee, da war überhaupt nichts. Arthur Strack, da bin ich jetzt erst dabei, das rauszukriegen, war in einer SS-Amtsstube, die zuständig war für den Bau sämtlicher SS-Bauten, einschließlich Krematorien und Gasanlagen. Und der Arthur Strack war dann 1957 als Zeuge geladen in einem Prozess, wo 200 in Arnsberg im Sauerland, 230 sowjetische Kriegsgefangene ermordet wurden, einfach so gegen Schluss, einfach so. Und er war als Zeuge vorgeladen. Man sagen muss, wenn der als Zeuge vorgeladen ist, muss ja in irgendeiner Weise, muss der ja mindestens mal zugeguckt haben oder irgendwas. Dann habe ich noch gefunden, der musste was unterschreiben. Ich habe niemals Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Unterschrift Arthur Strack. Mehr nicht. Das wollte genauer dann auch wieder niemand wissen. Aber das waren Leute, die versucht haben, uns jetzt nicht als Nazis zu erziehen. Das waren keine Nazis mehr. Die waren ja genau wie die Lehrer keine Nazis mehr waren. Die waren froh, dass sie rausgekommen waren. Aber die haben uns nach den gleichen Gesichtspunkten erzogen. Härte, durchgreifen, Demonstranten sind Störer, wie sie selber erzogen worden sind.
Und sie hatten eben ja, diese Schuld auch auf sich geladen, mit der sie sich nie auseinandersetzen mussten.
Ich weiß nicht, ob sie es als Schuld betrachtet haben. Ich weiß es nicht. Im Krieg, wenn gehobelt wird, fallen Späne. Hast du es auch schon mal gehört? So, damit kommst du relativ weit, vor allem, wenn man sich gegenseitig bestätigt.
Aber nochmal diese Sache mit dem Krematorienbau, das blieb alles quasi unterm Deckel? Oder?
Das wusste ja niemand. Die Aufsichtsbehörden, also Polizei, Präsidium und Innenministerium, haben ja nicht geforscht und haben gesagt, oh, der hat jetzt 8.800 Juden mit umgebracht, das erzählen wir aber niemand, sondern sie wollten es nicht wissen. Weil sie geahnt haben, dass was rauskommen kann. Vielleicht auch, weil sie keinen anderen hatten, vielleicht auch, das will ich jetzt rauskriegen, wer waren denn die Leute im Innenministerium? Was haben die denn in der Nazizeit gemacht? Und dann gibt es die schöne Geschichte, dass eine Krähe der anderen kein Auge aushackt. Das hat, glaube ich, eine sehr starke Rolle gespielt. Das ist eine Geschichte, die ihr euch, ihr seid jetzt deutlich jünger als sagen 66 oder so, nicht vorstellen könnt, dieses gegenseitige bleierne Schweigen, was ja auch ein Grund gewesen ist für die 68er-Bewegung, nämlich das Schweigen der Väter.
Und der Chorgeist bei der Polizei, der auch? Kann man das in einen Topf? Ist das ein selbes Motiv? Ein ähnliches Motiv?
Naja, also alle, das Problem ist, dass alle geschlossenen Einheiten irgendwie einen Chorgeist entwickeln. Auch ein Lehrerzimmer, wenn zum Beispiel einer kommt und sagt, der hat mir das und das, dass die Lehrer sagen, hey, jetzt komm, so weit wird. Weil die Lehrer wohnen aber nicht zusammen. Ich habe mit 4 anderen Leuten in einer Stube gewohnt, 16 Monate lang, also außer Wochenende. Du verbringst den ganzen Tag miteinander, du pennst miteinander, du weißt ziemlich viel miteinander. In den Nebenzimmern ist es so ähnlich und du bist die ganze Zeit nur mit Polizisten zusammen. Du gehst nach Göppingen und denkst, wird vielleicht meine Frau kennenlernen. In jede Kneipe, in der du gehst, in jeder Kneipe sitzen bloß Männer. Und wenn irgendwo hast du mal eine Bedienung erwischt, aber die hat dann auch schon wieder einen Freund. Das heißt, es ist wirklich eine elende, auch hormonell gesehen, eine elende Situation. Und sowas schweißt, hört sich blöd an, aber auch zusammen. Und das setzt sich dann auch im Beruf fort. Die hocken, die Polizisten sitzen ja auch, sie sind zu zweit im Auto. Wenn du dem anderen die ganze Zeit misstraust, das geht nicht. Oder sie sitzen im gleichen Revier. Da gibt es also schon, sagen wir, einen gewissen Grund zu sagen, wir halten zusammen. Allerdings darf der natürlich nicht sich auf Sachen beziehen, wo man sagt, da hat einer sich wirklich daneben benommen oder Verbrechen begangen. Ich habe dann später als Lehrer mal Polizisten unterrichtet in Böblingen, die das Abi nachmachen wollten und habe sie mit einer Sache konfrontiert. Da hat in Hamburg in einem Revier haben 2-3 Leute Ausländer halb gefoltert. Und das ganze Revier hat es gewusst und nichts gesagt. Und dann habe ich meine Leute, die Abi machen wollten, lauter nette Polizisten, einzeln nett, haben gesagt, wie wäre das denn bei Ihnen, wenn in Ihrem Revier bekannt würde, da haben 2 Leute misshandeln, irgendwelche anderen, würden Sie das dann melden? Nein, niemals, wir sind doch Kollegen. Und das sind jetzt keine Nazis, das sind auch nicht großenteils Ausländerfeinde, sondern es sind Menschen, für die Kameradschaft einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat und möglicherweise höher angesiedelt ist, als ein Gerechtigkeitsempfinden.
Puh, wie kann man sowas ändern? Weil das sind ja keine guten Voraussetzungen. Ne?
Ja, also erstmal vom Kopf her. Du brauchst eine andere Art von Erziehung. Du brauchst klare Ansagen. Das heißt, was ist unser Auftrag als Polizisten? Du musst Zivilcourage bei den einzelnen Polizisten fördern. Und das kannst du zum Beispiel machen, dadurch, dass du eine institutionelle Stelle schaffst, wo du das melden kannst, nicht anonym, aber vertraulich, wo man nachgeht. Und dann brauchst du Vorgesetzte, die dem auch nachgehen. Das Problem ist ja, wenn jetzt ein Revierführer irgendwie hört, da ist in meinem Revier eine Schweinerei passiert. Der hat doch gar kein Interesse daran, dass das rauskommt, weil dann heißt es, sag mal, was bist denn du für eine Gurke, dass das bei dir im Revier passieren kann und dass du das nicht gemerkt hast?
Teufelskreis.
Ja, ja. Also da kann man Fortschritte erzielen. Das Gleiche ist mit der Gorch Fock, mit dieser jungen Soldatin, die angeblich runtergestürzt ist, aber möglicherweise auch nicht, wo du auf eine Mauer des Schweigens triffst. Und ich glaube, das ist bei Männern untereinander, jungen Männern untereinander, also Kameradschaft ist im Fußballverein wahrscheinlich das Gleiche oder ähnlich, eine sehr starke, wirklich einfach anthropogene Konstante ist, wir halten zusammen. Und die von außen haben doch gar keine Ahnung. Die wissen doch nicht, wie die Ausländer mit uns umgehen und so weiter. Und dann kannst du die allerhand selber einreden Und das Ergebnis kann dann sein, dass man sagt, ich habe nichts gesehen.
Was hast du den Polizeischülern gesagt, als sie so reagiert haben auf deine Frage?
Na, ich habe ihnen gesagt, dass ihre Aufgabe eigentlich ist, für in der Zivilgesellschaft zu dienen. Aber das kannst du sagen und hinterher in der Pause sagen, der schwätzt halt wieder.
Und
der hat leicht schwätzen.
493 Tage waren es.
Lange Tage.
Was hat man da alles gemacht? Ihr habt dort gelebt, kaserniert, Woche für Woche. Und wie sah der Alltag aus dort?
Also es ist doppelt. Wir wurden ja ausgebildet als künftige Polizisten und hatten dann so Sachen wie Staatsbürgerkunde, Polizeirecht, Strafrecht. Aber die Bereitschaftspolizei hatte nicht nur die Aufgabe auszubilden, sondern sie war 1951 gegründet worden, also eine Art paramilitärische Einrichtung. Es gab noch keine Bundeswehr. Und für den Fall von Aufständen war sie eingerichtet, dann muss sie eingreifen. Das heißt, wir hatten immer zwei Richtungen, der paramilitärische und der Ausbildungszweig. Und der paramilitärische hat trotz Staatsbürgerkunde und allem Tralafitti immer obsiegt. Also wir haben die ersten 4 Wochen Formalausbildung gemacht. Also in Reihe zu einem Glied angetreten, Marsch, Marsch, oder in Reihe zu einem Glied angetreten, Marsch. Im einen Fall muss man sich schneller bewegen als im Marsch. Marsch muss viel schneller gehen, da muss man laufen. Beim Marsch muss man gehen. Oder wir haben 3 Tage geübt, wie man militärisch grüßt. Das ist nämlich nicht einfach. Sondern man kommt sich entgegen und dann muss man rechte Hand durchgedrückt an die Mütze, Blick nach halb links. Der Untergebene grüßt zuerst, der Vorgesetzte grüßt später. Wir waren die Untergebenen, wir mussten es üben. Und dann darf man nicht 80 Meter vorher grüßen oder auch nicht, wenn man schon vorbei ist, sondern man muss 3 Schritte vorher grüßen. Und zwar muss man, wenn man die rechte Hand an die Mütze hält, natürlich das linke Bein nach vorne halten. Und gleichzeitig halt nach links gucken. Man darf auch nicht grinsen, man darf nicht die Augen zumachen. Man muss aufrecht gehen, Arm durchgedrückt. Und das Ganze ist also nicht so einfach, wie man sich das heute, wenn man bei der Wüstenwelle im Studio sitzt, vorstellt, sondern es ist schwer und wichtig und das haben wir also ausführlich geübt. Das Gleiche, Kette bilden, in Linie bilden, links schwenkt, Marsch, rechts schwenkt, Marsch. Das hat eine wichtige Rolle gespielt. Naja, und dann, es war ein paramilitärischer Verein, wir haben natürlich mit dem Gewehr geschossen, klar. Wir haben mit der Pistole geschossen, wir haben mit dem Maschinengewehr geschossen und zwar mit dem MG 42, 42 benannt nach dem Jahr der Einführung. Bei dem, wo ich geübt habe, war noch ein Hakenkreuz eingeritzt. Also nicht von ursprünglich, sondern hat jemand eingeritzt, wie heute ein Sprayer sprüht. Eingeritzt, wir haben Handgranaten geworfen und sind mit der Gasmaske durch irgendwelche vernebelten Räume gedonnert. Also das Paramilitärische hat sehr starke Rolle gespielt. Und wir haben dann auch, es war 67, als die Studentenbewegung gerade so richtig losging, geübt, wie man Demonstrationen auflöst. Das haben wir auch ausführlich geübt. Und zwar nach dem berühmten oder berüchtigten Berliner Modell der Leberwurst-Taktik. Sagt ihr euch was?
Nee.
Leberwurst-Taktik heißt, man sticht in die Leberwurst mit dem Messer rein und klappt dann das Messer auf, die Leberwurst auf. Das hat der Berliner Polizeipräsident so erklärt. Das heißt also, die Demonstranten stehen in einer Linie vor dir. Du gehst in 2er Reihe, aber immer 2 und dann da hinten die ersten rein, stichst in die Mitte der Demonstranten rein, dann klappen die anderen rechts und links auf. Du bist aber schon bei denen drin dann hast du sie aus dem Feld geschlagen. Die Demonstranten wurden dann auch häufig einfach als Störer bezeichnet. Das war am Anfang, das hat sie 68 tatsächlich zivilisiert, aber ursprünglich war klar, Demonstranten sind Feinde und die müssen bekämpft werden. Und dann auch, wie der Strack das erzählte, mit dem Stiefel ruhig mal gegen das Schienbein.
Also nicht als legitimes demokratisches Interesse der quasi als Recht der Demonstrationsfreiheit, Versammlungsrecht und so weiter, das wurde da nicht gesehen.
In Staatsbürgerkunde schon. Also abstrakt. Man muss dazu sagen, unser Hundertschaftsführer Waldemar Adlich hat Staatsbürgerkunde gemacht und das war ein ordentlicher Mensch. Jahrgang 20, der hatte keinerlei Dreck am Stecken, war auch ein sehr unmilitärischer Mensch, weshalb er der Mufti genannt wurde. Also wenn ich irgendjemand treffe aus der 5. Hundertschaft, der 5-6 Jahre vor mir bei der Bereitschaftspolizei war, sei, warst du bei Mufti? Ja, bei Mufti. Hieß auch unter der Hand bei den Ausbildern der Mufti, weil er ein unmilitärischer Typ war, versucht hat, sie militärisch zu geben, aber es war klar, das ist er nicht. Und also der Waldemar Adlich hat dann es schon versucht, zivilisiert zu machen, aber der hat die Ausbildung nicht geleitet. Und das war ein Unterschied.
Er hat nur die eine Seite, quasi die Theorie-Seite, konnte er gut abdecken, aber ja. Da musste man nicht zuhören, oder wenn man das andere gekriegt hat.
Wir waren ja auch, was weiß ich, 19, 20 Jahre. Die Widersprüche waren mir damals auch nicht so klar. Du hast das eine gehört und das andere gemacht. Wobei ich sagen muss, als ich angefangen habe, 66, im 5. Dezember, war ich weitgehend unpolitisch. Da war gerade die Große Koalition, die erste, Brandt-Kiesinger, zustande gekommen. Das hat mich damals geärgert. Das war so allgemein Trend, gegen Große Koalition ist man. Aber ich war unpolitisch. Im Verlauf der Bereitschaftspolizeizeit bin ich immer politischer geworden. Und zwar bloß aus Abwehr gegen das, was ich erlebt habe. Das war einerseits das, was ich gesagt habe, da gibt es keine Frauen und man hockt die ganze Zeit bloß mit Männern auf einem Zimmer rum und es ist stumpfsinnig ohne Ende. Es ist wirklich so stumpfsinnig gewesen. Und auf der anderen Seite aber auch das, was man in der Formalausbildung so mitgekriegt hat. Das hat mich so abgestoßen und es hat ein paar, 5-6 Leute, die eigentlich Polizisten werden wollen, mein Klassenkamerad Evo Peters zum Beispiel, hatten am Schluss die Schnauze voll und haben gesagt, wir hören auch auf. Allerdings muss man dazu sagen, 68 hat durchgezogen. Ich habe am 10. April 68 aufgehört. Am 11. April war das Attentat auf Rudi Dutschke. Dann gab es 2 Tage später in Esslingen den Versuch, die Bild-Zeitung beim Bechtel Verlag die Auslieferung zu verhindern. Die Polizei musste dafür sorgen, dass die Auslieferung klappt, die Bildzeitung muss ausgeliefert werden. Meine Kollegen, die noch dabei waren bei der Bereitschaftspolizei vom Abiturientenzug, wurden auch eingesetzt, um die Auslieferung zu schützen. Die wurden aber nach einer halben Stunde abgelöst wegen Fraternisierens. Die haben den Demonstranten gesagt, geht durch. Und nachdem man das gemerkt hat, mussten sie wieder verschwinden.
Das waren also auch deine Leute sozusagen. Ja. Das hätte dir auch blühen können.
Wenn ich eine Woche später aufgehört hätte, wäre ich auch beim Bechtle gewesen und hätte mitfraternisiert.
Was hat das mit dir sonst noch gemacht, außer dass du dich politisiert hat?
Das war schon mal ganz wesentlich. Es hat auch mein Bild von Erwachsenen, von Autoritäten, sagen wir, geschmälert. Ich hatte auch in der Schule hatte ich auch Lehrer, das waren auch teilweise ziemliche Säckel, aber da war ich erstens noch jünger, zweitens waren das Intellektuelle oder haben sich so gegeben. Bei der Bereitschaftspolizei war ich schon mal älter und die waren jetzt, sagen wir mal, als Autoritäten nicht so beeinflussend oder haben sie nicht so gegeben. Das heißt, wir haben ganz viel über unsere Ausbilder gelacht und sie eigentlich auch ein Stück verachtet. Was noch war, übrigens eine Form 2 aus meiner Stube, wir waren zu fünft, mussten heiraten, und dann mussten sie ein Heiratsgesuch abgeben, ich bitte die 5. Hundertschaft um die Genehmigung heiraten zu dürfen. Dann mussten sie zum Hundertschaftsführer Adlich und der hat sie dann war vorgeschrieben, befragt. Ja, haben Sie sich das auch gut überlegt? Dann konnten die schlecht sagen, ja, in diesem entscheidenden Augenblick eigentlich nicht. Haben dann aber die Hochzeitsgenehmigung gekriegt, die hätte man ihnen verweigern können. Also das ist 50 Jahre her. Und du denkst, das ist in der jüngeren Steinzeit passiert.
Die Ausbildung zur Bereitschaftspolizei formt Menschen, formt, ja, macht da schon einiges, aber nochmal jetzt zu deiner Recherche über die Ausbilder und so. Du hast diese Arbeit im Archiv. Wie findest du dich da zurecht? Welche Archive überhaupt? Muss man da hin?
Schlecht. Ich finde mich immer schlecht zurecht, weil ich das ist für mich ziemlich unübersichtlich. Aber ich bin ziemlich sagen wir, unbeschwert darin, mir helfen zu lassen. Wenn ich irgendjemand anschreibe, sage, könnten Sie mir das und das raussuchen oder helfen? Und das machen die, wenn man es freundlich schreibt, machen die es auch gern. Und es ist wirklich so, wie man über einen Fluss drüber hüpft, von Steinchen zu Steinchen zu Steinchen, und den fünften Stein siehst du beim ersten noch gar nicht und hoffst aber, dass es einen gibt. Ich bin dann auch ziemlich viel rumgefahren, das mache ich immer noch. Versuche jetzt allmählich ein bisschen schlauer zu werden. Das gelingt mir teilweise. Teilweise gelingt es mir nicht. Aber ich kriege jetzt immer noch interessante Sachen raus. Also beispielsweise der oberste Bereitschaftspolizeichef zu meiner Zeit, Ludwig Ganser, ein sehr ruhiger Mensch. Also ich habe den, der war eigentlich nicht gehasst, im Unterschied zu Mutschler. Es stellte sich für mich jetzt raus, während meiner Zeit bei der Bereitschaftspolizei wurde gegen den ermittelt, wegen Mordes an Zivilisten in der Toskana im August, September 1944 in der Gegend von Lucca. Das hat bei uns niemand gewusst. Der Ludwig Ganser ist nicht selbstverständlich, nachdem gegen ihn die Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen worden sind, wurde er selbstverständlich vom Dienst suspendiert. Ah, nein, nicht ganz, er wurde befördert. Er wurde während der Ermittlungen vom Polizeidirektor zum Oberpolizeidirektor befördert. Das kann man als politisches Statement werden. Es wird niemand gezwungen, jemanden zu befördern, gegen den gerade Ermittlungen wegen Mordes laufen. Das Zweite war, die Ermittlung hat geführt, der Oberstaatsanwalt Schiele, das war der Leiter der Zentralstelle in Ludwigsburg für die Aufklärung der NS-Verbrechen, dieser Schiele, gegen den ist 6 Wochen vorher ein Ermittlungsverfahren eingestellt worden wegen einer ganz ähnlichen Geschichte. Dem wurde vorgeworfen, er hätte in Russland Zivilisten erschossen. Was vermutlich nicht stimmt. Das war ein Propaganda-Coup der Sowjetunion. Aber dieser Schiele, gegen den wurde 1,5 Jahre ermittelt. Und 6 Wochen, nachdem er aus dieser Mühle draußen war, wurde von ihm verlangt, jetzt recherchier doch mal, ermittle doch mal völlig unbefangen und neutral gegen praktisch gegen deinen Bruder, dem was ganz Ähnliches vorgeworfen wird. Das ist völlig klar. So was, auch wenn er es will, er kann es überhaupt nicht. Aber er wird damit beauftragt. Und gleichzeitig wird Ludwig Ganser zum Oberpolizeidirektor befördert. Natürlich sind die Ermittlungen dann ergebnislos eingestellt worden. 2004 haben die Italiener nochmal nachgefasst, aber die Sache ist zu alt, ist im Sande verlaufen. Wir haben es nicht gewusst.
Und kann man das jetzt noch? Kannst du noch nach Aktenlage da irgendwas?
Ja, also ich habe jetzt nochmal versucht, über eine italienische Freundin nach Italien an die Militärstaatsanwaltschaft. Die hat geschrieben, die haben nicht geantwortet. Dann hat sie herausgestellt, diese Militärstaatsanwaltschaft gibt es gar nicht mehr. Jetzt gibt es das oberste Gericht in Rom. Das habe ich auch nochmal anschreiben lassen. Die haben sie nicht gemeldet. Jetzt gibt es aber einen italienischen Wissenschaftler, der sich genau mit dem Thema beschäftigt. Carlo Gentile heißt er, wohnt in Köln. Und dem habe ich vorgestern eine Mail geschickt, ob er nochmal bei dieser obersten Gericht in Rom nachforschen kann, dass sie mir antworten. Also für mich ist die Sache noch nicht abgeschlossen. Es ist völlig lächerlich. Der Ganze hat angeblich den Mord angeordnet per Telefon, sagt, er schießt die. Geschossen hat offensichtlich ein Mensch namens Müller. Den gibt es auch, der ist auch nachgewiesen, der ist ganz in der Nähe vom Ganser und da gibt es bloß einen Müller. Es gab bloß 1945 einen Zeugen, einen Jugendlichen, der gesagt hat, geschossen hat der Moulet. Und jetzt sagen die heute, Moulet gab es gar nicht in der SS-Einheit, war SS-Division Reichsführer SS. Da wurde dann später, der in der SS-Division Reichsführer SS war, Bataillonskommandeur, war dann später zuständig für die Ausbildung sämtlicher junger Polizeibeamten in Baden-Württemberg. Und weil es diesen Moulet nicht gab, und da hat man gesagt, okay, jetzt können wir nicht nachweisen, dass das der Müller war. Und wenn es der Müller nicht war, kann der Ganze auch nicht den Befehl gegeben haben. Also ist der Ganze jetzt aus der Geschichte raus.
So. Offensichtlich nur ein kleiner Druck- oder Schreibfehler.
Transkriptionsfehler. Also nicht alle, zum Beispiel die Italiener, wenig Italiener kennen den deutschen Umlaut, Ü. Und dann sagt man nicht Müller, sondern Müller und dann sagt man vielleicht auch Moulet. Und das entscheidet dann so ein Verfahren.
Und was war mit so das Härteste, was du rausgekriegt hast jetzt bei der Recherche?
Naja, also das sind im Grunde das Großteil der hören, also es gab auch Jüngere, also die 30er-Jahrgänge waren. Wir reden jetzt von Leuten, die alle zwischen Jahrgang, sagen wir, 10er-Jahrgänge, 10 bis 20. Das praktisch alle, über die ich recherchiert habe, mit Ausnahme vom Artlich und dem Polizeiarzt Winker, irgendwie Dreck am Stecken hatten. Alle. Und das aber offensichtlich in den Akten, also in ihren persönlichen Akten, sich nichts wiederfindet, sondern du findest es wieder über zweite, dritte, vierte und fünfte Akten, wo über ihr Regiment, ihre Einheit, ihr Bataillon und so weiter, ihre Hundertschaft berichtet wird und heißt, aha, da war der drin. In den persönlichen Akten findest du es praktisch nicht, da hat niemand Interesse gehabt, da irgendwas reinzuschreiben. Und zum Beispiel hat es auch vertuscht, Ludwig Ganser, also der dann oberste Polizeichef, war ab 1940 immer in SS-Einheiten. Ab 1943 war er Bataillonskommandeur in der Division Reichsführer SS, also so heißt. Als er gestorben ist 1970 in seinem Nachruf, er diente in mehreren Polizeieinheiten. Der Name SS ist nicht mehr aufgetaucht. Das kannst du wirklich nachverfolgen zwischen 1950 und 1970, wo er gestorben ist. Das SS ist wirklich rausgeschlichen aus seiner Biografie. Am Schluss war er in Polizeieinheiten. Und das, ich habe dann noch den Entwurf gelesen für seine Pressemitteilung. Da stand, Ganser gehörte zu den wenigen, die sich freiwillig, nee, ich krieg's nicht mehr zusammen, also irgendwann hat irgendwas handschriftlich korrigiert, um die Sache noch gegenüber dem Entwurf abzumildern. Und das ist für mich eigentlich der größere Skandal, weil die Leute haben gemacht, was sie gemacht haben. Aber sie dann anschließend erstens einzusetzen, zweitens nicht zu kontrollieren und drittens noch ihre Biografie nachträglich zu beschönigen. Ralf Giordano hat ein Buch geschrieben, das heißt Die zweite Schuld. Die erste Schuld ist, was bei den Nazis passiert ist, die zweite Schuld ist, was nach 1945
passiert. Wer hat passiert diese ist. Schuld? Wer hätte da aufpassen müssen? Wer hätte das verhindern können?
Staatsanwaltschaften, Gerichte. Also zum Beispiel von dem Bataillon 316, wo der Otto Bayer dabei war, die 8.800 Juden ermordet haben. Das hat das Landgericht Bochum recherchiert, hat festgestellt, die sind 8.800, die sind sicher. Es gibt auch Zeugenaussagen, es gibt auch einzelne Sachen, wie eine junge Frau, einen anfleht, ihn nicht zu erschießen, der erschießt sie, nimmt anschließend ein Brett, legt es auf die tote Frau drauf und wippt drauf und lacht. So, es sind alle freigesprochen worden, alle. Und zwar wegen Putativnotstand. Also Notstand heißt, ich habe keine andere Wahl. Wenn ich den nicht erschieße, werde ich selber erschossen. Damit haben sich alle Angeklagten nach dem Krieg versucht, rauszureden. Ganz viele haben es geschafft. Es gab keinen einzigen Fall. Sämtliche Verteidiger haben ja sämtliche Akten gewälzt, um rauszukriegen. Ist einmal einer erschossen worden, weil er sich geweigert hat, jemanden, einen Juden, zu erschießen. Sie haben keinen gefunden. Aber es gibt den Begriff der Putativnotwehr, also der angenommenen Notwehr. Ich befürchte, dass mir das passieren kann. Und dann sagt das Gericht in Landgericht Bochum, keinem der Angeklagten ist nachzuweisen, dass er sich nicht in einem Putativnotwehrzustand befunden hat. Es sind alle freigesprochen worden. Und es ist eine ganz fürchterliche Geschichte, wie Europa verheert worden ist, wie 55 Millionen umgebracht worden sind, 6 Millionen Juden, manche mit dem Spaten erschlagen. Und es gibt praktisch keine Leute, die tatsächlich zu Knast verurteilt worden sind. Das ist die zweite Schuld. Und das ist großenteils die Schuld der staatlichen Organe, die da versagt haben in 50er, 60er Jahren. Aber natürlich auch Schuld der Zivilgesellschaft, die ja wirklich durchdrängt war, bis in sämtliche Journalisten rein. Henry Nannen vom Stern, so weiter, der war ja auch Nazi gewesen. Die ein Klima geschaffen haben, in dem das einfach beschwiegen worden ist.
Also dann auf verschiedenen Ebenen. Deine Motivation ist jetzt so ein bisschen nachträglich auch Gerechtigkeit oder Schuld, Sühne festzustellen?
Also um es banal zu sagen, es gibt Leute, die laufen über die Schwäbische Alb und gucken, ob sie eine neue Höhle entdecken, die bisher noch niemand entdeckt hat. oder noch banaler, irgendeine neue Schmetterlingssorte zu finden, die noch keiner entdeckt hat. Und also für mich hat es schon was Detektivisches. Ich möchte was rauskriegen, was bisher keiner rausgekriegt hat, was mich auch damals beschäftigt hat. Es hat einen autobiografischen Bezug. Also irgendwie über die Bereitschaftspolizei Bielefeld, das würde mich nicht interessieren, aber weil ich die kenne, Göppingen, ja. Weil es was mit der NS-Zeit zu tun hat, ist natürlich immer spannender, weil ich selber als Kind reingewachsen bin und das später dann dieses Beschweigen mitgekriegt habe und heute so eine Art biografisches Rückspiel mache. Ich war ja auch bei, ich habe ja mal Albert Speer interviewt mit Schülern 1979 und also Hitlers Rüstungsminister. Und der hat uns gnadenlos angelogen und wir haben es ihm geglaubt, weil er ein sehr, sehr netter Mensch war. Und dann habe ich 35 Jahre später habe ich gedacht, okay, Rückspiel. Du hast mich damals angelogen. Ich habe es dir geglaubt. Jetzt versuche ich mal rauszukriegen, was du wirklich gemacht hast und veröffentliche das auch. Das habe ich dann auch gemacht.
Und wie sind die Reaktionen jetzt auf deine Recherchen? Gibt es von Seiten der Polizei irgendwelche Statements?
Unterschiedlich. Also ich werde jetzt, was haben mit der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen? Ich habe auch mit so verschiedenen Zeitschriften was zu tun. Aber beispielsweise die Gewerkschaft der Polizei, ich habe gefragt, weil ich könnte euch einen Aufsatz dazu schreiben. Nein, sie hätten jetzt gerade so viel mit der Personalratswahl zu tun. Also die Personalratswahl geht ja nicht ununterbrochen über Jahrzehnte hinweg, sondern die hätten auch sagen können, wir haben die nächsten Vierteljahr mit der Personalratswahl zu tun, danach machen wir mal was, aber nein, wir haben jetzt beschlossen, dass wir uns um dieses Thema nicht kümmern, weil wir so viel mit der Personalratswahl zu tun haben. Und das hat mich deshalb geärgert, weil es eine DGB-Gewerkschaft ist und ich seit 45 Jahren Mitglied in der DGB-Gewerkschaft auch bin, nämlich in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und ich finde, eine DGB-Gewerkschaft muss sich um die eigene Berufsgruppe kümmern. Und das hat mich wirklich geärgert.
Also da ist mit Aufarbeitung nicht weit her, dann von Seiten der Gewerkschaft. Wie sieht es aus?
Na, jetzt mal abwarten, weil die hören ja auch alle Wüste Welle und wenn die das jetzt diese Breitseite abkriegen, dann werden sie vermutlich einknicken.
Offizielle Stellen, wie reagieren die? Das ist ja dann nicht die Polizei selber, sondern das könnte ja auch im Interesse der Landesregierung auch sein.
Also ich habe den Innenminister Strobel mal gewagt anzusprechen und um Unterstützung zu bitten. Und 2 Wochen später hat sich seine Referatsleiterin Öffentlichkeit an mich gewandt und hat gesagt, sie unterstützen das und hat mir 2 Adressen von der Polizeihochschule Villingen-Schwenningen genannt. Und dann habe ich hab vorgestern eine Mail bekommen, dass sie intern darüber sprechen, wer mit mir Kontakt aufnehmen will. Und da hoffe ich, dass das weitergeht. Es ist ja auch so, mein Strobel ist, glaube ich, Jahrgang 66 oder so. Der hat ja mit der Geschichte nichts zu tun. Die Zeiten, wo man sagt, okay, das betrifft mich selber noch in irgendeiner Weise, die ist ja rum. Du kannst ja heute wirklich sehr unvoreingenommen drüber forschen, weil es bist ja nicht mehr du selber, sondern du bist ja eher noch der Saubermann, der seinen Laden hinterher reinigt. Es gibt ja so jetzt Untersuchungen über das Auswärtige Amt und so weiter, die über die Vergangenheit forschen und das wirft jetzt niemandem Maß vor, dass man sagt, was bist du für ein Typ, du ein Auswärtiges Amt, was war denn das mal für ein Laden? So, und von daher hoffe ich, dass die Resonanz noch größer wird.
Ja, mit der Argumentation könnte auch die Polizei da ja eine offenere Haltung einnehmen.
Ja, zumal sie ihren eigenen Stil, ihr Selbstverständnis seit 45 Jahren geändert hat. Es gab 1974 ein neues Personalvertretungsgesetz und da wurde der kooperative Stil viel stärker durchgesetzt. Also die Bundeswehr hatte das Prinzip der inneren Führung. Also Demokratie darf nicht am Kasernentor aufhören. Die Bereitschaftspolizei hatte es bis in die 70er Jahre hinein nicht. Die hatte nicht das Prinzip der inneren Führung, sondern sie hatte das Prinzip von Befehl und Gehorsam. Also da hat sie auch bei der Polizei was getan und die könnten eigentlich, haben sie hoffentlich auch, ein eigenes Interesse haben, zu sagen, wir gucken mal, was draus geworden ist. Und das kann man sich auch an die eigene Brust helfen und sagen, wir haben dazu beigetragen, dass dieser Laden heute ein anderer ist.
Wie geht's weiter bei dir? Du gibst Interviews im Radio, schreibst ab und zu Artikel. Gibt es da noch eine reine Veröffentlichung, weitere Forschung?
Naja, also ich bleibe dran, weil ich habe jetzt die eine Hälfte der Medaille erkundet. Also Medaille ist keine, aber die eine Hälfte dieses schwarzen Blattes. Ich weiß jetzt, was sie gemacht haben. Ich möchte jetzt rauskriegen, wer in den 50er Jahren die Hand drüber gehalten hat und weggeguckt hat. Das ist eine Geschichte, die möglicherweise sogar umfangreicher wird, aber spannend bleibt.
Und dann gibt es vielleicht das Ganze mal in Buchform?
Nee, also ich habe mich jetzt beworben letztes Jahr beim Heimatpreis Landesgeschichte Baden-Württemberg und bin irgendwo knapp neben der Treppe gelandet, also vierter Platz oder so ähnlich, habe eine Anerkennung bekommen und das kann man jetzt im Haus der Geschichte, kann man meine Arbeit, das sind 75 Seiten Dokumentation, kann man jetzt nachlesen, es wird wahrscheinlich ein Ansturm aufs Haus der Geschichte nach dieser Sendung, aber es ist eigentlich ein Nischenprodukt, was ich mache.
Aber wir bleiben da gerne dran und wenn du mit deinen neuen Recherchen kannst du gerne wiederkommen. Und vielen Dank, dass du da warst.
Danke ebenfalls.